Friede sei mit euch. Ich möchte mit euch einen großen Bogen vom Beginn der Erde bis zur der neuen Erde anschauen und das ewige Evangelium darin erkennen. Denn was ist das ewige Evangelium eigentlich? Was beinhaltet es für dich und für mich? Wir haben das Privileg, in einer Zeit zu leben, in der wir die ganze Bibel zur Verfügung haben und uns bei den Fragen des Lebens und vor allem die Frage des ewigen Lebens schlechthin auf den Gesamtinhalt stützen dürfen. Die Bibel erklärt sich selbst. Wir können die ganze göttliche Hilfe und sein Angebot durch die fast 6000 Jahre mitverfolgen bis in unsere Zeit hinein und bis zur Wiederkunft Jesu Christi. Eine kleine Auswahl habe ich den Punkten 1 bis 18 aufgezeigt, wo ihr sehen könnt, den großen Bogen von der Schöpfung bis zur der Neuschöpfung. Und gestattet mir, dass ich manchmal die jeweiligen Punkte erwähne, wenn ich den Übergang von einem Punkt zum anderen nicht habe machen können. Im Schöpfungsbericht lesen wir, dass Gott die Erde wunderschön geschaffen hat und den Menschen mit eigener Hand geformt. Wir sind Gott so wichtig gewesen, dass er nicht nur gesprochen hat, sondern er hat uns mit den eigenen Händen geformt. Kein Schatten von irgendetwas lag zwischen Gott und seiner ganzen Schöpfung, sondern es herrschte Frieden und Harmonie. Offenbar hat das jemandem nicht gefallen. Die Schlange war listiger als alles Lebendige des Feldes. In Varig, deutsches Wörterbuch, brauchen sie für das Wort listig geschickt, täuschend als Plan. Dies ist der Start für allen Zweifel, den Satan zwischen Gott und dem Menschen setzt. Woher wissen wir, dass die Schlange Satan ist? Dann müssen wir in die Offenbarung 12,9 gehen, wo die Identität der Schlange durch Gott klar offenbart wird. Und es ward ausgeworfen der große Drache, die alte Schlange, die da heißt der Teufel und Satanas, der die ganze Welt verführt und ward geworfen auf die Erde. Und seine Engel wurden auch dahin geworfen. Im Dialog zwischen Schlange und Mensch treten diese vier Lügen zutage. Erste Lüge: nicht sterben. Dies ist diametral zu dem, was Gott Adam und Eva klar mitteilte und wir aus Erfahrung wohl wissen. Zweite Lüge, Augen offen. Ist das so? Warum spricht Gott oft, dass wir Menschen blind sind? Oder wir sagen manchmal auch selbst, Mensch, ist der oder die blind? Dritte Lüge, werden wie Gott. Das ist Satans eigenes Bestreben. In Jesaja 14 und Hesekiel 28 ist das offenbart. Und die vierte Lüge, Gut und Böse erkennen. Gott sagt in Jesaja 25, wehe denen, die das Böse gut nennen und das Gute böse. Ja, die Augen wurden aufgetan nach dem Verzehr der Frucht. Das Kleid, welche sie trugen, war plötzlich weg. Die erste Tat, um die Nacktheit zu verdecken, war eine Schürze aus Feigenblätter. Warum nahmen sie Feigenblätter? Es hat doch viele Bäume im Garten, von denen sie Laub hätten nehmen können, zum Beispiel Bananenblätter. Die sind größer. Ist es nicht interessant, dass Jesus in Matthäus 21, 19 den Feigenbaum als Gleichnis nimmt, der etwas vorgibt zu sein oder zu haben, das aber nicht der Wahrheit und Realität entspricht? Das Resultat der sogenannten Bewusstseinserweiterung von diesem Zeitpunkt an ist Entfremdung, Gottesferne und Angst vor Gott. Gottes Ruf: Adam, wo bist du? Halt denn nicht bis in unsere heutige Zeit hinein? Ist das nicht der Grundtenor durch die ganze Bibel durch, dass Gott uns Menschen immer wieder fragt oder fragen muss? Entschuldigung, wo bist du? Wo stehst du? Gott stellt nun Adam eine simple Frage. Was ist Adams Antwort? Tut mir leid, lieber Gott, ich habe einen Fehler gemacht, das sehe ich. Und es tut mir wirklich leid. Ich habe mich nicht an das gehalten, was du mir gesagt hast. War dies seine Antwort? Nein, er gibt Gott die Schuld, dass er ihm Eva zugestellt hat, und lehnt seine Eigenverantwortung ab. Gott stellt nun Eva eine simple Frage. Was ist ihre Antwort? Tut mir leid, lieber Gott. Ich habe komplett vergessen, was du gesagt hast. Und die Schlange hat mich reingelegt. War dies ihre Antwort? Auch sie macht eine Schuldverschiebung und lehnt ihre Eigenverantwortung ab. Interessant ist nun, dass Gott die Schlange nicht fragt, sondern ein Urteil über sie spricht. Dies ist die erste Gerichtsankündigung, die Gott Satan macht. Die zweite ist Gottes Kampfansage und Gerichtsurteil an Satan zugunsten Gottes Gemeinde. In 1. Mose 3, 15. Gott wird etwas gegen diesen Bruch zwischen ihm und ihr unternehmen. Und es wird Feindschaft herrschen zwischen Satans Nachfolgern und Gottes Nachfolgern. Aber des Weibes Nachkomme wird die Schlange tödlich treffen, aber sie wird ihn verletzen können. Der Bruch zwischen Gott und dem Menschen wäre somit vollständig und unwiderruflich. Im Text heißt es zwar nur, er machte ihnen Röcke von Fellen, aber wenn wir wieder die ganze Bibel zu Rate ziehen, um welches Tier es sich handelt, siehe Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt, so hat Gott selbst Adam und Eva sein Kleid der Versöhnung angezogen und ihre Nacktheit zugedeckt. Eine selbstgemachte Feigenblattbedeckung für diesen Bruch ist unmöglich. Das kann nur Gott selbst lösen. Und er tut es. Es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass Kain dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes. Und Abel brachte auch von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer. Aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Da ergrimmte Kain sehr und seine Gebärde verstellte sich. Warum hat Gott das Opfer von Kain nicht angenommen? Ist es ungerecht? Kain bringt doch auch Opfer. Es ist sehr offenbarend, was Gott zu Kain sagt. Da sprach Gott zu Kain: Warum verdrießt es dich und warum sinkt dein Antlitz? Ist dem nicht so? Wenn du fromm bist, so bist du angenehm. Bist du aber nicht fromm, so lagert die Sünde, Chatat, vor der Tür. Und nach dir ist ihr Verlangen. Doch du kannst ihrer Herr werden. Im Hebräischen haben wir drei Worte für Sünde. Pescha, Rebellion, Aufruhr, Abtrünnigkeit, Abfall. Avon, Abirrung vom Weg, Götzendienst, Perversion. Chatat, Zielverfehlung. Warum braucht Gott Chatat, Zielverfehlung, und nicht Pescha oder Avon? Wir können religiös sein und Opfer bringen. Und das ist nicht falsch. Aber ohne Blut auf dem Altar geht nicht. Denn der Tod ist der Sünde Sold. Aber die Gabe Gottes ist das ewige Leben in Christo Jesu, unserem Herrn. Also das Opfer der Versöhnung durch Gott selbst, der den zweiten Tod auf sich nimmt. In 3. Mose 17,11 steht geschrieben: Denn des Leibes Leben ist im Blut, und ich habe es euch auf den Altar gegeben, dass eure Seelen damit versöhnt werden. Denn das Blut ist die Versöhnung, weil das Leben in ihm ist. Und in Psalm 50,5 lesen wir: Versammelt mir meine Heiligen, die den Bund mit mir gemacht haben beim Opfer. Und es sprach Kain zu Abel, seinem Bruder. Und es geschah, wie sie waren auf dem Felde, da machte sich Kain an seinem Bruder Abel und erschlug ihn. Der religiöse Kain tötet seinen gerechten Bruder. In 1. Johannes 3,12 lesen wir: Nicht wie Kain, der von dem Argen war, und erwürgte seinen Bruder. Und warum erwürgte er ihn? Weil seine Werke böse waren und die seines Bruders gerecht. Durch die ganze Menschheits- und Kirchengeschichte hindurch sehen wir die gleiche Tragödie. Wenn Menschen den Sündenfall nicht begreifen und die von Gott gegebene Maßnahme ablehnen, wird ein falsch verstandenes Gottes- und Bibelverständnis zum Totschlag. Ein System durch alle Zeiten bis heute. Ich nenne sie die Kain- und Abel-Religion. Die eine Rechtfertigung aus Werken und Ablehnung von Gottes Angebot und die andere Rechtfertigung aus Glauben und Annahme von Gottes Angebot. In Matthäus 24, 37 bis 41 und Lukas 17, 14 bis 36 sagt Gott, dass es am Ende der Zeit nur diese zwei Lager gibt. Gott ist für uns im Heiligtum. In 2. Mose 29, 38 bis 46 setzt Gott das tägliche Opfer ein. Und wenn wir das Buch Daniel kennen, erklingen die Worte tägliche Opfer sofort in den Ohren. In Daniel 8, 11 bis 13 wird dem Herrn das tägliche Opfer um der Sünde, diesmal Pescha, willen weggenommen. Hier braucht Gott also Pescha mit Rebellion, Aufruhr, Abfall und Abtrünnigkeit. In 3. Mose von Kapitel 1 an bis zum Kapitel 6,6 erklärt Mose, wie die Erlösung durch ihn, das Symbol der Tieropfer, für den einzelnen Menschen tut. In diesen Texten habe ich 11 Mal gelesen, dass, wenn ein Mensch zu Gott kommt und ihm sagt, dass er etwas verbrochen hat, Gott ihm vergibt mit denselben Worten, so wird's ihm vergeben, so wird's ihm vergeben, so wird's ihm vergeben. In 3. Mose 8, 1 bis 13 lässt Gott durch Mose Aaron das hohe priesterliche Gewand anziehen, als sichtbares Bild, was er für den Menschen tut. Aaron ist ein Bild, was Gott für uns tut. Das Heiligtum ist Garant für die Erlösung, für unsere Erlösung. Gott selbst hat Mose klar definiert, wie das Heiligtum auf Erden gebaut und ausgestattet werden soll. Nämlich, wie er ihm das himmlische Heiligtum gezeigt hat. Wir lesen in Jesaja 28, 16. Darum spricht der Herr, Herr. Siehe, ich lege in Zion einen Grundstein, einen bewährten Stein, einen köstlichen Eckstein, der wohlgegründet ist. Wer glaubt, der flieht nicht. In einer hebräischen Bibelübersetzung heißt es für der flieht nicht, der hat keine Angst. Durch die Evangelien wissen wir, dass Jesus Christus der köstliche Eckstein ist. Wir haben also keinen Grund mehr zu fliehen. Ich kann nur empfehlen, sich einmal richtig in das Heiligtum zu vertiefen. Es ist wunderschön und absolut hoffnungsvoll. In Zacharia 3, 1 bis 5 steht der Hohepriester Josua vor dem Engel des Herrn. Und Satan stand zu seiner Rechten, dass er ihm widerstünde. Josua hat aber unreine Kleider an. Ein Hohepriester mit unreinen Kleidern? Es soll aufzeigen, dass kein menschlicher Hohepriester ohne Fehl ist. Nie. Es gibt keine. Und das weiß Satan und beansprucht Josua. Wie reagiert Gott? Gibt er ihm Recht? Nein, er sagt, der Herr schelte dich, der Jerusalem erwählt hat. Ist dieser nicht ein Brand, der aus dem Feuer errettet ist? Sind wir nicht auch aus dem Feuer errettet? Gott gibt nun Befehl, die unreinen Kleider wegzunehmen. Ist das alles? Nein, er spricht nun zu Josua, der die ganze Zeit schweigend dagestanden ist. Siehe, ich habe deine Schuld von dir genommen und habe dich mit Feierkleidern angezogen. Kein Mensch kann sich rechtfertigen oder sich selbst reine Kleider anziehen. Das macht Gott für uns, für ihn. Bei Josua sehen wir, dass es eigentlich eine Gerichtsszene zugunsten eines stummen Hohenpriesters war. Wenn wir das Wort Gericht hören, was sind unsere ersten Gedanken? Errettung oder jetzt gehe ich unter? In Daniel 7, 21, 22 lesen wir: Und ich sah das Horn streiten wider die Heiligen, und es behielt den Sieg wider sie, bis der Alte kam und Gericht hielt für die Heiligen des Höchsten. Und die Zeit kam, dass die Heiligen das Reich einnahmen. Das Gericht ist für uns, wenn wir an Gott glauben, wie die Schrift es uns aufzeigt. Wie dies geschehen soll, hat Gott Mose aufgezeigt durch den Opferdienst. Wir dürfen nicht vergessen, dass diese Tiere, was mit ihnen geschieht, Jesus Christus repräsentiert, was mit ihm geschieht. Circa 1450 Jahre hat der Zeremonialdienst gedauert, bis Christus als das Lamm Gottes in Persona kommt. Es ist erstaunlich, was Johannes der Täufer Gottes Volk zu sagen hat. In Lukas 1, 76 und 77. Und du, Kindlein, wirst ein Prophet des Höchsten heißen. Du wirst vor dem Herrn hergehen, dass du seinen Weg bereitest. Und jetzt kommt's. Und Erkenntnis des Heils gebest seinem Volk, dass da ist in Vergebung ihrer Sünden. Sie haben 1450 Jahre das Bild gehabt und nicht begriffen. Ich denke, dass wir als Christenheit auch nicht besser dran sind. Etwa 2000 Jahre seit dem Kreuz sind vergangen. Und welche Erkenntnis des Heils haben wir? Viele werden aus lauter Angst werksgerecht, ungläubig oder fanatisch. Leider sind etliche christliche und andere Religionen so aufgebaut, wie wir wissen. Raub und Gefangene nur durch Jesus Christus zurückerobert. Aber was verspricht Gott, was er unternehmen wird? In Jesaja 49, 24, 25 steht geschrieben: Kann man auch einem Starken den Raub nehmen? Oder kann man dem Gewaltigen seine Gefangenen losmachen? Denn so spricht der Herr: Nun sollen die Gefangenen dem Schrecklichen genommen werden. Und ich will mit deinen Haderen hadern und deinen Kindern helfen. Wenn ich diesem Versprechen glaube, dann weiß ich, dass Gott für uns den Kampf kämpft und uns gerecht spricht. Das sehen wir staunend in der Geschichte vom Schächer am Kreuz. In Lukas 23, 39 bis 43 beschrieben. Drei Gekreuzigte, in der Mitte Gottes Sohn, welcher der Welt Sünde trägt. Einer lästert Christus und stellt ihn in Frage: Bist du Christus? So hilf dir selbst und uns. Satan hat diese Frage auch Jesus gestellt. Bist du Gott? So mache. Der andere aber ist erstaunlich. Er straft den einen für seine Worte und bekennt deutlich, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Aber dieser hat nichts Unrechtes getan und sprach zu Jesus: Herr, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Jesus spricht zu ihm: Tut mir leid, das hast du nicht verdient, da du immer alles falsch gemacht hast. Das kannst du vergessen. Sagt er das? Nein. Jesus verspricht ihm: Wahrlich, ich sage dir heute, du wirst mit mir im Paradiese sein. Das Versprechen basiert rein auf der Erkenntnis des Schächers, der in Jesus seinen Stellvertreter erkannt hat. Diese Erkenntnis von der Gnade Gottes hat Paulus zutiefst erlebt. Der Massenmörder von Gottes Gemeinde erkennt, dass alle die von menschlicher Seite hochgehaltenen Ehren und Werke nichts nützen. Und erkennt zutiefst, dem aber, der nicht mit Werken umgeht, glaubt aber an den, der die Gottlosen gerecht macht, dem wird sein Glaube gerechnet zur Gerechtigkeit. Und das steht in Römer 4,5. Aber warum ist der gekreuzigte Christus den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit? Warum werden Juden und Griechen erwähnt? Auch hier erklärt sich die Bibel selbst und ein Blick in die Geschichte. In Römer 10, 1 bis 4 lesen wir: Liebe Brüder, meines Herzens Wunsch ist, und ich flehe auch zu Gott für Israel, dass sie selig werden. Denn ich gebe ihnen das Zeugnis, dass sie eifern um Gott, aber mit Unverstand. Denn sie erkennen die Gerechtigkeit nicht, die vor Gott gilt, und trachten ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten und sind also der Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, nicht untertan. Denn Christus ist des Gesetzes Ende. Wer an den glaubt, der ist gerecht. Die Griechen haben eine solch vielfältige Philosophie, dass es den Rahmen sprengen würde, dies hier aufzuzählen. Wir lesen aber in Apostelgeschichte 17,32. Da sie hörten die Auferstehung der Toten, da hatten's etliche ihren Spott. Etliche aber sprachen: Wir wollen dich davon weiter hören. Von den Griechen kommt zum Beispiel, dass die Seele, Nephesh, als unsterblich angesehen wird. In 1. Korinther 1,18 ist definiert: Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist eine Gotteskraft. Und in Kolosser 2,8: Sehet zu, dass euch niemand beraube durch die Philosophie und lose Verführung nach der Menschenlehre und nach der Weltsatzungen und nicht nach Christo. Nach vielen Jahrhunderten spricht Gott nun zu der letzten Gemeinde Laodicea. Ist es nicht berührend, dass sie zwar nur Tadel in Offenbarung 3, 14 bis 17 erhält, aber in Vers 18 einen außerordentlich guten Rat: Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufest, das mit Feuer durchläutert ist, dass du reich werdest. Und weiße Kleider, dass du dich antust und nicht offenbart werde die Schande deiner Blöße. Und salbe deine Augen mit Augensalbe, dass du sehen mögest. Übersetzt könnte man so sagen: Ihr, die ihr nach dem Sündenfall auf die Welt kommt, habt durch den Sündenfall meinen Geist, mein Kleid und meine Gebote im Herzen verloren. Ich gebe euch alles durch mein Opfer zurück, wenn ihr an mich glaubt, wie die Schrift sagt. Welche ich lieb habe, die überführe und erziehe ich. So sei nun fleißig und kehre um zu mir. Vielleicht erinnern wir uns, dass Jesus uns ein Kleid zur Hochzeit gibt, wie er in den Evangelien schon vorausgesagt hat. Die Frage ist, nehmen wir es? Gott gibt seiner letzten Gemeinde das größte Angebot, das zu vergeben ist. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Stuhl zu sitzen, wie ich überwunden habe, und mich gesetzt mit meinem Vater auf seinen Stuhl. Im Gericht in Offenbarung 14,7 findet sich die Menschheit nochmals vor der größten Entscheidung ihres Lebens. Nehmt Gott ernst und gebet ihm die Ehre, denn die Zeit seines Gerichts ist gekommen. Welches Gericht? Ein Gericht für den Menschen, der Gottes Erlösung durch seinen Tod angenommen hat und vor Gott gerechtfertigt ist. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben. Aber ein Gericht für den Menschen, der das Opfer von Gott ablehnt, er will Gott nicht. Leider ist das ewige Evangelium, wo heißt Frohbotschaft, oft zu einer Drohbotschaft durch ein falsches Gottesverständnis und Pseudo-Evangelium verkommen und hat dadurch vielen Menschen das Leben zerstört. Deshalb warnt uns Gott in Offenbarung 16,15: Siehe, ich komme wie ein Dieb, also unerwartet. Selig ist, der wacht und hält seine Kleider, dass er nicht bloß wandle und man seine Nacktheit sehe. Erst wenn Gott gekommen ist, kann man nicht mehr versucht werden, uns das Kleid der Gerechtigkeit zu stehlen. In Jeremia 31, 33 und 34 steht geschrieben: Das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel machen will nach dieser Zeit, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Und sie sollen mein Volk sein. So will ich ihr Gott sein. Und wird keiner den anderen, noch ein Bruder den anderen lehren und sagen: Erkenne den Herrn. Sondern sie sollen mich alle kennen, beide, klein und groß, spricht der Herr. Denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihre Sünden nimmermehr gedenken. Der Kreis von der Trennung von Gott schließt sich endlich nach fast 6000 Jahren. Johannes sieht die neue Erde. Die Gemeinde Gottes ist wieder mit ihm vereint. Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott, mit ihnen will ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Deshalb haben wir eine echte Frohbotschaft. Wir sind im Gericht gerecht erachtet durch unseren Glauben an Christus. Wenn wir im Leben Probleme und Leid haben, so können wir mit Paulus uns freuen im Bewusstsein, das Böse ist vernichtet vor 2000 Jahren, aber noch nicht ganz erfüllt auf der Erde, aber bald. Und der auf dem Stuhl saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er spricht zu mir: Schreibe. Denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und der Geist und die Braut sprechen: Komm. Und wer es hört, der spreche: Komm. Es spricht, der solches bezeugt: Ja, ich komme bald. Amen. Ja, komm, Herr Jesu. Amen.